Herzlich willkommen zu Folge 7 von Hexen, Teufel und Kanonen. In der letzten Folge haben wir ja über die Charaktere der Buchserie gesprochen und diesmal schauen wir uns an, wo diese Trilogie dann tatsächlich spielt. Bei mir natürlich wieder, wer könnte es anderes sein, Matthias Söder, der Autor dieser historischen Buchreihe, Romanserie. Hallo Matthias.
Hallo Markus und hallo liebe Zuhörer.
Ja, wir beginnen in Heidelberg, im Heidelberger Schloss, mir ganz gut bekannt. Mittlerweile ja als Ruine kennt man es ja nur, wenn man als Tourist mal dort ist. Mhm. Ich habe da zum Beispiel meine Redenausbildung tatsächlich in einem Hotel direkt oberhalb des Schlosses gehabt. Und wir konnten abends immer so ein bisschen runtergucken. Eine wunderschöne Kulisse, Sickertal. Richtig, richtig toll. Damals hat es mit Sicherheit ein bisschen anders ausgesehen. Und ja, wir beginnen gerade an dieser Stelle. Und Matthias, erzähl uns mal, welche Rolle spielt das Heidelberger Schloss in der Serie? Mhm.
Das Schloss ist der Sitz der mächtigen Kurfürsten von der Pfalz. Und den Kurfürsten Friedrich V. will der Antagonist Heinrich von Hohenfels seine Dienste anbieten. Und wir haben ja schon über ihn gesprochen im letzten Podcast. Und der skrupellose junge Graf sucht beim Kurfürsten eben sein Glück. Mhm. Und als er im Juni 1618 dort ankommt, herrscht große Aufregung. Die Böhmen, das ist zwar weit weg, aber da ist der Aufstand ausgebrochen.
Ausgelöst ja durch diesen angesprochenen Fenstersturz.
Ganz genau, richtig. Und der Kurfürst und seine Berater, die überlegen, ob man die Böhmen unterstützen soll, gegen die Habsburger und damit ja auch gegen den Kaiser. Das Schloss, das war einst eine mächtige Burg und es wurde im Laufe der Jahrhunderte zu einer der prächtigsten Residenzen im Reich ausgebaut. Und es war ein Ort, an dem europäische Geschichte geschrieben wurde. Und in den Jahren 1618 und 19 erlebte der junge Kurfürst Friedrich V. im Heidelberger Schloss und in Prag den Höhepunkt seiner Macht.
Aber auch seinen Niedergang. Also er hat ja damals einen fatalen Fehler begangen und hat sein Reich verspielt und alles nur für den Traum einer Krone.
Genau, und er ging dann mit dem Spottnamen der Winterkönig in die Geschichte ein. Er war vielleicht zu gierig, vielleicht auch zu eitel. Er wollte einfach mehr Macht haben und wollte sich die Königskrone aufsetzen. Friedrich war ein tragischer Held. Mit seinen 22 Jahren, bestimmt zu jung, er griff nach den Sternen. Und seine Ehefrau war Elizabeth Stuart, die Tochter des englischen Königs. Es war also die Pfalz mit England verheiratet und damit bestand ein mächtiges politisches Bündnis. Zudem war Friedrich auch noch der Führer der Protestantischen Union. Das war ein militärisches Bündnis gegen die katholische Vormacht.
Also eigentlich schon eine Bedrohung für den Kaiser.
Ja, bestimmt, ja. Und nun kam die böhmische Krone dazu. Friedrich hatte also somit zwei der sieben Kurfürststimmen. Und es war eine Machtanhäufung, die kein Kaiser dulden würde. Deswegen ging eben der Friedrich als Winterkönig in die Geschichte ein.
Ja, wir hatten ja da schon mal, falls ihr das nochmal genauer hören wollt, in der vorletzten Folge, in Folge 5, sind wir da schon mal drauf eingegangen, so ein bisschen auf den, da kommt der Winterkönig auch schon mal zur Sprache. Deswegen, da kann man auch nochmal kurz reinlassen. Lass uns nochmal zum Schloss zurückkommen. Jeder Kurfürst ließ sich seinen eigenen Residenzbau und sein Denkmal quasi damit errichten. Kennen wir ja auch aus Würzburg jetzt hier.
Ja. Ja, genau. Und deswegen wurde aus der einstigen Burg plötzlich diese riesige Schlossanlage und jeder Kurfürst hat so sein Denkmal hinterlassen. Es gibt die Ruinen zumindest von Rupprechtsbau, Ludwigsbau, Ott Heinrichsbau, Friedrichsbau, den gläsernen Saalbau und ganz witzig, es gibt den Fassbau. Und deswegen der Name Fassbau, weil in diesem Bau, eigentlich ein Keller, ein Fass aufgebaut wurde. Ein Riesenfass, das 120.000 Liter fasst, Wein, also das ist der Zehntwein aus der Pfalz, ist darin gelagert worden und diese Füllmenge, 120.000 Liter, das ist so viel, da kannst du einen ganzen Swimmingpool mitfüllen.
Auf jeden Fall, nicht nur einen, den wir hier aus dem Sommer kennen, da ist fast eigentlich ein ganzes Schwimmbad.
Ja, stell dir das vor, im Weinschwimmen, das hört sich lecker an. Ja, aber dieses Originalfass, das gibt es nicht mehr, längst zerstört. Wurde aber ersetzt und wenn man heute das Schloss besucht, kann man da ein 220.000 Liter Fass sehen. Also das Fass gibt's immer noch, ein neues jetzt. Und Friedrich der V., der setzte natürlich auch ein Denkmal. Der hat auch seine Duftmarke hinterlassen. Und zwar mit dem englischen Bau, also für seine Ehefrau Elisabeth. Und er ließ auch zu Ehren von Elisabeth einen Prunkgarten anlegen. Das war der Hortus Palatinus, also der pfälzische Garten, der aber 1618 noch nicht ganz fertiggestellt war. Und trotzdem aber schon als 8. Weltwunder gerühmt wurde. Ja, nachdem Friedrich jedoch 1619 nach Prag gezogen war, wurden die Gartenarbeiten nie fertiggestellt.
Okay, interessant. Aber lass uns auch ein Stück weiterziehen, quasi Friedrich hinterher, Richtung Osten. Und ja, der nächste Ort, in dem dein Roman ja spielt oder der in deinem Roman eine Rolle spielt, ist Bachtal. Haben wir auch schon gehört, da kommt Jakob her. Bachtal in Unterfranken, genau deshalb zwischen Bad Kissingen und Hammelburg. Der Name, dann hast du gesagt, ist fiktiv, der Ort selbst aber nicht. Verrätst du unseren Zuhörern, wie der Ort tatsächlich hat?
Ja, na klar. Es ist Ramsdahl. Das ist der Ort, an dem ich aufwuchs.
Ah, okay. Also gar nicht weit.
Ganz genau. Gleich um die Ecke, ja.
Aber warum hast du es dann nicht Ramsdahl genannt? Warum der sich?
Naja, in meinem Roman passieren auch fiktive Geschehnisse. Beschreibe ich fiktive Geschehnisse. Ich berichte von Gewalt, von Plünderungen, von Einquartierungen, die es so in Ramsdahl nicht gegeben hat. Und ich möchte einfach vermeiden, dass ein falsches historisches Bild von meinem Heimatort entsteht. Bachtal ist die literarische Fantasie, inspiriert von Ramsdahl. Die Hintergründe, die ich zu dem Ort beschreibe, die passen allerdings. Also Ramsdahl lag im Durchzugsraum der Söldner zwischen den Rheingebieten und Böhmen. Und es sind auch tatsächlich Truppendurchzüge belegt, zum Beispiel 1591, als durchziehende Soldaten großen Schaden anrichten. Und der Weinbau spielte und spielt in Ramsdahl eine sehr große, eine zentrale Rolle. Und ganz interessant, über Jahrhunderte war Ramsdahl ein geteiltes Dorf. Also die eine Dorfhälfte gehörte immer den Hochstift Würzburg und die andere wechselte mehrmals den Besitzer. In der Epoche, in der ich schreibe, gehörte diese Dorfhälfte dem Adelsgeschlecht der von Hutten. Und das kann man auch im Dorfwappen von Ramsdahl erkennen. Da sind also zwei so Querbalken drin. Das ist so das Wappenzeichen der Hutten oder ein Teil von dem Wappenzeichen. Und 1611 forderte die Pest in Ramsdahl 67 Opfer. Also im Schnitt waren in jeder Familie zwei Pestopfer gewesen. Ja. Und ganz interessant, 1615 wurde eine Schule in Ramsdahl eingeführt. Niemand hat das Angebot angenommen, denn es musste Schulgeld bezahlt werden.
Okay.
Und Ramsdahl bestand ja aus Bauern, aus Winzern, aus Handwerkern. Und auf die Mitarbeiter Kinder waren die Bauern oft angewiesen, wollten da auf diese Kraft eben nicht verzichten.
Klar.
Und was auch eine Rolle spielt in meinem Buch, Ramsdahl war und ist wahrscheinlich immer noch katholisch geprägt. Und es ist aber möglich, dass einzelne Bauern, so wie vielleicht an jeden anderen Ort auch, heimlich dem neuen Glauben anhingen, an dem protestantischen Glauben. Und das spielt in meinem Roman eine Rolle. Und in meinem Roman gibt es auch den Dorfpfarrer Schwatz.
Ja.
Das ist eine fiktive Person. Und sehr interessant auch, es gab keinen Dorfpfarrer in Ramsdahl. Es gab einen Pfarrernotstand und der Pfarrer kam immer aus Sulzdal. So, also Ramsdorf war eine Zweigstelle der Pfarrgemeinde Sulzthal und der Pfarrer ist dann immer hin und her gependelt. Keine große Distanz, das sind knappe 2 Kilometer.
So 2-3 Kilometer, ja. Genau, ja. Mhm.
Und die meisten Bauern lebten wie im ganzen Bistum Würzburg übrigens in der Leibeigenschaft.
Wow, okay. Ja. Gab's das damals zu der Zeit noch?
Ja, ja. Ja. Übrigens, bis in Bayern gab's die Leibeigenschaft bis 1808.
Also noch 200 Jahre.
Ziemlich lang, ja. Und das bedeutete, diese Leibeigenschaft, dass der Bauer das Hof, das Land, den Hof bewirtschaften durfte. Er musste aber einen Anteil, sowas wie einen Zins bezahlen oder sowas wie eine Steuer.
Den sogenannten Zehnt.
Genau,
ne?
Zehnt, also der zehnte Teil der Ernteeinnahmen. Mhm. Es gab verschiedene Arten. Es gab den großen Zehnt, den kleinen Zehnt. Das war also nochmal mehrfach aufgesplittert. Die Bauern mussten auch Frondienste leisten. Mhm. Das heißt, Dienste zum Beispiel für die Dorfgemeinschaft oder für das Amt. Amt Trimberg war quasi die übergeordnete Stelle zwischen Ramsdahl und dem Bistum Würzburg. Spanndienste mussten geleistet werden. Das heißt, die Bauern mussten Fuhrwagen stellen und Zugtiere oder auch selbst eben diese Fuhrwerke dann lenken. Und Leibeigenschaft bedeutete auch, dass du nur mit Genehmigung heiraten durftest. Ja, also ganz kuriose Dinge. Und man durfte nur mit Genehmigung des Herrn den Ort oder die Gegend verlassen. Und beim Tod in der Familie gab's das Beststück. Da hat also der Landesherr, der Fürstbischof, das beste Stück Vieh bekommen. Also du bist mit dem Tod in der Familie nicht genug bestraft, da muss noch das beste Stück Vieh dazu abgegeben werden. Was damals natürlich sehr schmerzhaft war.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt in deinen Roman gucken, welche Rolle spielt Bachtal da in deiner Romanserie?
Es ist das Dorf, in dem Jakob aufgewachsen ist. Und der Leser erlebt ihn als den 17-jährigen Bauernsohn. Die Familie bewirtschaftet die Felder und den Weinberg eben. Und Jakob soll als ältester Sohn den Hof übernehmen. Aber er hat komplett andere Pläne. Und es scheint so, als ob die Dinge in seinem Sinne laufen.
Dann kommt der große Überfall.
Ja, genau. Und für Jakob beginnt der Albtraum. Hier stoßen Heinrich und Jakob auch das erste Mal aufeinander. Und Jakob wird in ein fremdes Land verschleppt, nach Böhmen. Und
damit reisen wir dann an den dritten Ort. Also wir reisen jetzt den nochmal ein Stück weiter Richtung Osten. Und kommen nach Böhmen, was ja eigentlich so der zentrale Dreh- und Angelpunkt deiner Geschichte dann über alle drei Bände dann auch tatsächlich sein wird, Böhmen.
Genau, also Böhmen und Bachtal vor allem auch, ja. Und ein großer Teil aber in Band 1 eben in Pilsen.
Genau, wir kommen jetzt nach Pilsen, einer Stadt in Böhmen.
Genau. Und es war eine strategisch sehr wichtige Stadt. Sie lag auf dem Handelsweg zwischen Nürnberg und Prag. Und der Spitzname dieses Handelsweges war die Goldene Straße oder durch den Böhmerwald hieß es dann der Goldene Steig. Hat auch damals in dem Krieg, in dem Aufstand immer wieder eine Rolle gespielt. Und Pilsen war sehr gut geschützt, hatte einen natürlichen Schutz durch zwei Flüsse, die da zusammenflossen. Und dann kommt eben der General Mansfeld ins Spiel. Der hatte den Auftrag, die katholischen Städte Pilsen, Budweisen, Krumau zu erobern. Offiziell kam der Auftrag von den böhmischen Ständen, inoffiziell aber vom Pfalzgrafen.
Aber warum inoffiziell?
Ha, weil Friedrich sich noch nicht traute, offiziell gegen den Kaiser und damit gegen die Habsburger Dynastie das Schwert zu heben. Und Mansfeld hatte eine schwere Aufgabe, denn Pilsen ist zwar im Laufe der Jahrhunderte mehrmals belagert worden, aber niemals erstürmt, weil sie eben starke Mauern hatte und eben den natürlichen Schutz. Und Mansfeld erschien im September 1618 vor den Stadtmauern, er belagerte die Stadt, es wurde viel geschanzt. Und das war üblich damals für eine Belagerung. Es wurde also viele Gräben gegraben, um den Soldaten Deckung zu geben. Und Jakob war einer der Schanzknechte, die in meinem Roman graben mussten.
Also Schanzknechte sind die würden vielleicht heute sagen, ja, auch Pioniere, also die Schützengräben in der genau. im heutigen Militärsprech ausheben mussten.
Korrekt, genau. Mhm. Also Schanzknechte wurden sie genannt, Schanzbauern, mhm. Schanzer, das waren so die üblichen mhm. Begriffe. Mhm. Schanzen bedeutete Graben.
Ja.
Und in der Stadt selbst gab es zur Verteidigung einige hundert kaiserliche Soldaten mhm. und vor den Toren hatte Mansfeld eine Macht von 8000 Soldaten. Also es waren 4000 seiner Söldner. Aha. Und nochmal die gleiche Anzahl Landvolk. Landvolk waren Bauern aus dem Land, die einfach zum Militärdienst hinzugezogen mhm. wurden, die teilweise wahrscheinlich noch nie eine Waffe in der mhm. Hand hatten, also nicht wirklich sehr wertvoll waren. Aber trotzdem hatte Mansfeld 8000 Mann. Und sie haben es erstmal nicht geschafft, diese stark befestigte Stadt zu erobern, obwohl nur wenige hundert Soldaten, kaiserliche Soldaten, die Stadt verteidigten. Aber Mansfeld hat zwei halbe Kartaunen aus Prag angefordert und die sind dann auch in Pilsen eingetroffen.
Mhm. Halbe Kartaunen, was ist das? Mhm. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Das sind große Kanonen, die 24 Pfund, also 12 Kilogramm 12 Kilo, ja. schwere Kugeln verschossen haben, Eisenkugeln. Und eine halbe Kartaune wog mit ihrer Lafette etwa 70 Zentner.
Also, boah.
Das ist heftig, ja. 3,5 Tonnen. 20 bis 25 Pferde waren für den Vorspann nötig, um so eine Kanone überhaupt zu ziehen.
Wahnsinn.
Aber mit diesen Kanonen, mit diesen beiden halben Kartaunen, konnte Mansfeld die Stadtmauern an zwei Schwachpunkten sturmreif schießen. Mhm. Und am 21. November 1618 wurde die Stadt dann auch von Ernst Mansfeld eingenommen.
Mhm. Also das erste Mal quasi in der Geschichte.
Das erste Mal mhm. in der Geschichte. Und damit war Mansfeld natürlich ein Kriegsheld. Mhm. So, das war der erste wirklich triumphale Sieg mhm. für den Aufstand. Und die Schwachstellen der sehr starken Stadtmauer hat Mansfeld übrigens von Bürgern erfahren, die Stadt verlassen wollten, also die abhauen wollten.
Oh, okay.
Also ich nehme an, die Leute sind gefoltert worden. Foltern war
ja so gang und gäbe, ne?
Ja. Das Mittel des Verhörs.
Ja, ja, ja.
Und daher wusste Mansfeld, dass die Mauer hinter dem oder vor dem, je nachdem, Betrachtungsweise vor dem Barfüßerkloster dünner war mhm. und vor dem alten Bad.
Mhm.
Und daraufhin hat Mansfeld die schweren Kanonen schießen lassen. Und so eben wurde die Mauer zerschossen und seine Söldner konnten da mhm. eindringen in die Stadt. An den Stadttoren sind sie nicht reingekommen. Also es gab 4 Stadttore. 2 wären nach meiner Recherche für einen Sturm eventuell möglich gewesen. Die waren aber so stark abgesichert, dass es da kein Durchkommen gab. Und Pilsen hat auch einen sehr großen Marktplatz und die Bartholomäuskirche, heute die Bartholomäuskathedrale. Und der Kirchturm hatte auch für damalige Verhältnisse, für heutige eigentlich auch noch erstaunliche Abmessungen. Er ist 103 Meter hoch und ist auch heute noch in Tschechien der höchste Turm.
Mhm, mh.
Und nachdem Mansfeld die Stadt erobert hat, diente Pilsen ihm als Hauptstützpunkt, als Basis für seine Armee.
Mhm.
Interessant ist, dass die Bevölkerung größtenteils verschont geblieben war. Das war damals unüblich, vor allem weil die Stadt, also die Garnison, die kaiserlichen Soldaten und die Bürger haben natürlich vehement verteidigt.
Ja, ja.
Normal bedeutete das damals, dass die Besatzung und die Bürger niedergemacht werden. Das passierte einige Jahre später in Magdeburg, mhm. die Magdeburger Bluthochzeit, eines der traurigen Kapitel. Da wurden wirklich der größte Teil der Bevölkerung abgeschlachtet. Passierte nicht in Pilsen, weil zum einen ein politischer Druck da war von der Übergangsregierung.
Mhm. Mhm.
Und Mansfeld wollte natürlich Ruhe haben, weil er das als Basis, als Standort haben
okay,
wollte.
Ja.
Und eine ganz interessante Sache auch noch dazu zu Pilsen. Es gab dort ein unterirdisches Labyrinth. Mhm. Angeblich war das bis zu 19 Kilometer lang, was schwer vorstellbar ist. Und es gab viele Brunnen in den Kellern. Und viele Häuser waren auch unterirdisch miteinander verbunden. Ah. Diese Brunnen, es gab ja zwei Flüsse außenrum, dadurch, nehme ich an, wurden auch die Brunnen gespeist. Das half den Pilsnern bei der Belagerung. Denn es wurden ja auch Brandgeschosse abgefeuert. Also das waren diese Geschosse, die so Brandkugeln abschossen und natürlich waren Dachschindeln, teilweise Strohdächer, Feuer war permanent eine Bedrohung gewesen, aber dadurch, dass es so viele Brunnen gab, war die Bevölkerung in der Lage, den Ausbruch eines Feuers oder eines großen Feuers zumindest zu verhindern.
Ah ja,
okay. Und Mansfeld hielt die Stadt, sogar als der Aufstand schon niedergeschlagen wurde, nämlich mit der Schlacht am 8. November 1620 am Weißen Berg. Das war ja dann die totale Niederlage für die Aufständischen. Ja. Und somit war das für die Kaiserlichen entschieden. Das Land Böhmen war wieder kaiserlich, nur Pilsen nicht. Also Pilsen war so die Insel in dem katholisch-habsburgischen Gewässer.
Aha.
Und weil einfach Pilsen so stark befestigt war. Also Mansfeld hat die Stadt permanent weiter befestigen lassen, ausbauen lassen nach niederländischer Manier. Also es wurden viele Erdarbeiten auch dort ausgeführt, damit die Kanonen eben der Stadt keinen Schaden mehr zufügen konnte. Aber im April 1621 ging die Stadt dann doch an die Kaiserlichen über, an Tilly, damals der kaiserliche General, und zwar durch Verrat. Also Mansfeld eigene Offiziere.
Eigentlich das gleiche Schicksal, wie er damals bei der Eroberung ja quasi auch durch Verrat erst erfahren hat, wo die Schwachstellen dieser Stadt sind.
Genau. Und die Offiziere haben Geld bekommen und haben dann die Stadt kampflos übergeben. Mhm. Und somit endete auch die Kriegszeit für Mansfeld in Böhmen. Mhm. Allerdings hat er noch ein paar Jahre weiter mitgespielt. Und ganz interessant, es gibt ja das Pils, das Bier.
Ja, also die Region ja sowieso für also Pilsen gibt's ja bis heute noch, Pilsener Bier. Ja. Und auch, du hattest gerade Budweis auch genannt, auch das ja genau. Sehr bekannt.
Markus, Bier. Wir sollten eine Tour dahin machen, im Auftrag der Recherche. die Biere dann testen. Ja. Und aber dieses Pils, das dann so weltberühmt wurde, das wurde allerdings erst 200 Jahre später erfunden. Wobei es schon das Brauerecht damals schon längst in Pilsen auch gab, aber eben noch nicht das Pils.
Ja, ich denke, das ist auch mit Sicherheit, wenn du sagst, dass es gab so viele Quellen und Brunnen und so weiter, ist ja Voraussetzung, um eben auch Bier brauen zu können. Und
genau.
Irgendwann mal gehört, dass ja das Bierbrauen auch deshalb ist, weil ja das Trinkwasser, also die Brunnen, von so schlechter Qualität waren zu der Zeit, dass man dann eben sehr dünne Biere auch gebraut hat, die dann auch ja sogar Kinder getrunken haben, weil das Trinkwasser, es gab's, war quasi noch nicht erfunden, ne? Also es musste erst einen Prozess durchlaufen, dass man dann überhaupt Wasser oder überhaupt Flüssigkeit aufnehmen konnte, weil die Brunnen meistens verseucht waren durch Abfälle.
Richtig, genau. Sehr traurig. Das Dünnbier war sehr verbreitet, dann auch Wein für die.
Oder hier in unserer toll, Region ja. Wein. Der Wein wurde ja dann auch sehr, sehr dünn nur getrunken und man konnte ihn quasi als Wasserersatz dann nehmen, ja.
Genau. Deswegen so große Mengen, also wenn man gelesen, es gibt ja Listen, wie viel Lebensmittel und Wein oder Bier ein Offizier bekam. Was? 2 Liter Wein am Tag, 3 Liter Bier? Also das lag wohl daran, dass der Alkohol damals noch nicht so stark
mit Sicherheit
in dem Getränk drin war.
Gedacht, als du gesagt hast, diese 130.000 Liter Wein, die dort in dem Heidelberger Schloss waren, um jetzt auf den Anfang zurückzukommen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vielleicht auch zur Versorgung des Schlosses einfach dafür auch dann da waren.
Ja, und die konnten wahrscheinlich dann auch länger darin schwimmen.
Ja. genau. Ja, prima. Damit haben wir alle drei Orte deiner Trilogie haben wir damit besucht, quasi, jetzt erstmal zumindest mal so, im Podcast und wissen jetzt, also wir kennen jetzt die Protagonisten, den Antagonist, wir kennen die Orte. Was unterhalten wir uns beim nächsten Mal? Kurz mal einen kleinen Ausblick.
Es geht um die Religionen. das ist der Zündstoff, der das Reich in Flammen setzte. Mhm. Und das war ja wie vergleichbar wie beim Jahrmarkt, wo jeder Händler brüllt, nur ich habe die beste und die einzig gute Ware. Und anstatt zu handeln oder miteinander umzugehen, schlagen sie einander die Stände kaputt. Mhm. Und so war das mit den Religionen. Mhm. Und das führte dann zu dem Ausbruch des Krieges.
Ja. Dann bin ich gespannt aufs nächste Mal, ihr mit Sicherheit auch. Und ich danke dir für die spannenden Einblicke wieder in dein Buch. Und ja, bin gespannt aufs nächste Mal.
Ja, vielen Dank, Markus. Und ja, vielen Dank an die Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal.